Ich möchte heute auf etwas eingehen, was wahrscheinlich einigen jungen Menschen schwer macht, eine Ehe einzugehen oder geschweige denn eine Familie zu gründen. Es gibt sicher ganz, ganz viele Gründe, warum man das nicht möchte. Aber etwas, das uns wahrscheinlich nicht einfach macht, das können zum Beispiel unsere Eltern sein. Das Vorbild von unseren Eltern oder das Vorbild von, vielleicht von den Grosseltern oder Vorbilder in unserer Gesellschaft, wo vielleicht manchmal, nicht nur, aber manchmal so wirken, dass es einem überhaupt nicht anmacht, zu heiraten. Geschweige denn, ein Kind zu bekommen. Und wenn nur eins, dann kannst du leicht handeln. Aber sicher nicht zwei, sicher nicht drei, sicher nicht vier. Mit vier Kindern bist du in unserer Gesellschaft schon ein Spezi. Und es gibt so viele Geschichten, wo keinen Raum für Hoffnung lassen. Es gibt so viele Familiengeschichten, wo keinen Raum für Hoffnung lassen. Und ich mag mich gut an eine Zeit erinnern, wo ich mir nie hätte vorstellen können, zu heiraten, geschweige denn, eine Familie zu haben. Ich nehme mit auf eine kleine Reise. Ich möchte euch das ein bisschen anhand von einer Familie aufzeigen, wie es in vielen Familien läuft. Das Thema für heute, das ich gewählt habe, ist Ausbrechen und neu Weg gehen. Und die Geschichte fängt so an. Das ist ganz schlecht. Die Animationen funktionieren nicht. Tja, okay, wir machen einfach weiter. Wir fangen ganz oben links an. Junge Frau verliebt sich in einen jungen, hübschen Mann. Er ist Bändler. Sie heiratet und kommen das Mädchen rüber. Zwei Jahre später stirbt er an Krebs. Das war ihre grosse Liebe. Und dann ist sie fünf Jahre lang alleinerziehend mit dem Mädchen, bevor sie sich neu verliebt und dann mal in einen Bauer. Ein Bähnler, ein Bauer, junger, hübscher Mann, so. Guter Start, sie haben schon ein Kind, der Anfang ist schon gemacht. Dann kommen drei weitere dazu. Nochmal ein Mädchen und nochmal zwei Buben. Das geht immer noch nicht. Okay. Schön, schade. Ihr alle, die so Sachen machen, die wissen, was das bedeutet, wenn es dann nicht funktioniert, oder? Habe ich euch ein Mitleid? Schon. Danke vielmals. Danke vielmals. Tröstet mich halbwegs. Schon ziemlich bald in dieser jungen Ehe haben sich Spannungen eingestellt. Spannungen, die sich im Laufe der Jahre nicht mehr gelöst haben, die sich auch verdichtet haben. Und das hat dazu geführt, dass die Frau, die mittlerweile nicht mehr ganz junge Frau, an der Fasnacht einmal eine Bekanntschaft macht, mit dieser Bekanntschaft ins Bett geht, so eine kurze Geschichte, aber nicht ohne Folgen. Weil hinten ist plötzlich mal ein Bubli im Spiel. Und wenn das nicht schon genug wäre, passiert es, dort, wo sie gewohnt haben, hat es hinter ihrem Grundstück ein paar Hundezwinger gehabt und dem Mann, wo die Hunde gehört haben, der hat sich langsam eine Bekanntschaft angebahnt, man hat ihn gekannt, man hat ihn gesehen, die Kinder sind hindern zu den Hunden und so. Und plötzlich ist das so eine Art ein Hausfreund geworden. Und immer mehr. Die Frau hat angefangen, mit ihm unterwegs in den Ausgang zu gehen. Ihr Mann hat das ausgehalten, aus was für Gründen auch immer. Die haben wirklich eine tiefe Beziehung angefangen, die haben angefangen zusammen schlafen und alles, was man so macht, und eine ganz komische Konstellation. Meine Frage ist, wie gross ist die Chance, dass eins von diesen Kindern den Mut findet, zu heiraten oder eine Familie zu gründen? Wie gross ist die Chance? Wir wissen nicht alle, die so einen schlechten Anlauf nennt, endet auch schlecht. Ich habe mal einen Cartoon gesehen, da sind zwei Brüder und dann fragt der dritte sie, und es ist wirklich wahr, euer Vater war Alkoholiker gewesen. Denn der eine war abstinent gewesen und beim Blauen Kreuz und der andere ist Alkoholiker geworden. Also es ist nicht einfach ein Automatismus, wenn du eine schlechte Ausgangslage hast, dass es einfach schlecht rauskommt. Aber oft ist es gleich so. Ich meine, wie viele haben schon mal gesagt, ich will nie werden wie mein Vater, ich will nie werden wie meine Mutter. Und bingo, entdeckst, wenn du in den Spiegel schaust, du bist verdächtig nüchtern dazu. Zum einen von diesen Kindern rauszupflücken, einen Bub oder so, er hat einen starken emotionalen Missbrauch erlebt von der Mutterseite und von dem sogenannten Hausfreund versuchten wiederholten sexuellen Missbrauch. Und das alles hat schlussendlich dazu geführt, was wir aus allen möglichen Geschichten herauskennen, von Hoffnungslosigkeit, Trögeln, Lehrabbruch und so weiter. Und jetzt mache ich einen grossen Sprung. Leider ohne meine Animationen. Ich muss dem noch in Not rühren, tut mir leid. Und da gibt es einen Moment, wo der gleiche junge Mann, der gleiche Bursch, frei ist von allen Süchten, eine abbrochene Lehre wieder anfängt und als Drittbester im Kanton aufhört. Der beste Fahrschüler ist, hat der Fahrlehrer ihm gesagt. Er hat gesagt, wenn ich alles so Fahrschüler hätte, ich hätte ein schönes Leben. Musst du das mal vorstellen. Und er hat bei der Fahrschule den schwierigsten Experten gehabt. Und der Fahrlehrer hat nachher gesagt, das habe ich noch nie erlebt, dass der so wenig ausgerufen hat. Später hat er das Lastwagenbeleg gemacht. Nicht mehr mit Psychiater. 32 Jahre geheiratet und 20 Jahre Pastor. Und er es noch nicht gemerkt hat, das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Und ich staune immer wieder. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die ich auch speziell gefunden habe. Ich habe mit der Luzia darüber geredet, wir sind 32 Jahre geheiratet. Dann habe ich ihr gesagt, sag mal Schatz, könnt ihr mir sagen, dass wir 32 Jahre glücklich geheiratet sind? Glücklich geheiratet? Dann haben wir beide eine Hemmung gehabt. Ich habe gedacht, wow, glücklich ist so ein starkes Wort. Und wenn sie darüber reden, was ist denn glücklich sein? Was ist, wenn ich sage, ich bin glücklich? Und man hat gemerkt, es ist vor allem etwas Emotionales. Also Umstände, die in mir ganz starke, gute Gefühle auslösen. Dann haben wir gemerkt, okay, hey, wir sind 32 Jahre geheiratet, das heisst nichts, wir können auch 32 Jahre schlecht haben, oder? Aber wir sind 32 Jahre geheiratet und haben eine stabile, gute Ehe und zwischendrin sind wir wirklich glücklich. Das tönt schon komisch. Ja, es ist wirklich so. Unser Sohn, wir haben schlechte Voraussetzungen. Sie kommt aus einem Elternhaus, wo der Vater Alkoholiker war. Nachher haben wir selber kein Kind bekommen. Wir haben einen Pflegbub dann zu uns genommen, mit 2,5 Jahren. Er hat so einen dicken Staatsordner mitgebracht, mit amtlichen Dokumenten von Polizei und verschiedenen Pflegeplätzen, die er schon hatte, innerhalb von 2,5 Jahren. Also die Voraussetzungen sind auch wirklich mies, dass da daraus eine gute Ehe oder eine gute Familie wachsen und so. Und was mich dann wirklich mal berührt hat, ihr Eltern da rein, ihr wisst ganz genau, auch wenn ihr euch extrem Mühe gebt, irgendwo bleibt immer so ein bisschen die Frage, machen wir es richtig? Machen wir es richtig? Ich denke, die allermeisten Eltern haben relativ hohe Ansprüche. Und wir haben das auch gehabt, wir haben das bei uns auch gehabt. Und ich habe mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und unseren Urs, den Sohn, der schon erwachsen war, gefragt, Urs, nach dem Schulnotensystem. Mach das mal. Was für eine Note würdest du uns Eltern geben? Was hast du das Gefühl? Wie wohl hast du dich gefühlt? Wie gut haben wir dich erzogen? Wie viel Raum, wie viel Luft hast du gehabt? Und so. Und dann gibt er uns einen Fünfer. Das hat mich sehr, sehr berührt. Wenn wir beide, wir strotzen nicht von Selbsteinbildung, dass wir die kühlsten Eltern sind. Und wir kennen all die Unsicherheiten, die damit einhergehen. Und vielleicht vor einem Jahr oder so, mein Vater, der ist jetzt 91, ist ein scharfer Denker, ein scharfer kritischer Denker, ein guter Beobachter und so. Ab und zu gehe ich mit ihm essen und dann schwätzen wir 2-3 Stunden zusammen. Dann sagt er mal von sich aus, sagt, weisst du, Seppi, und er sagt mir noch Seppi. Sagt, weisst du, er hat gesagt, weisst, ich habe das Gefühl, ihr zwei habt die beste Beziehung von allen deinen Geschwistern. Und das hat mich auch überwegt. Ich habe gemerkt, das macht mich so tief dankbar, was Gott in meinem Leben tun kann. Was ist eigentlich passiert? Wir haben es vorher und wir haben es nachher und irgendwie dort zwischen denen muss irgendetwas passiert sein. Dass so ein Wechsel möglich ist. Was hat dazu geführt, dass, dass ich ausbrechen konnte und einen neuen Weg gehen. Was ist passiert, dass so eine Generationenlinie, und wenn ich auch zurückschaue, so ein bisschen meine Vorfahrenlinie rein, die hat ziemlich viel Schrott gehabt. Wie ist das möglich, dass es wie ein Break kann geben? Dass wie ein neuer Abschnitt kommt? Dass wie eine neue Seite aufgeschlagen wird und du nicht einfach schicksalshaft verknüpft bist mit der Gesellschaft oder mit deiner Vorfahrengeschichte? Ist es möglich, wirklich auszubrechen? Ist es möglich, wirklich etwas Neues anzufangen? Und was braucht es dort dazu? Und ich habe mich probiert, ein bisschen am Vater unser zu orientieren. Ausbrechen, neue Wege gehen. Da fängt ja an mit dreimal dein, oder? Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Ich bin ausgewandert. Angefangen hat es damit, dass ich ausgewandert bin. Und die mich jetzt kennen, ich meine nicht aus dem Aargau hier in die Ostschweiz raus. Das meine ich nicht. Sondern ich bin wirklich ausgewandert. Ich habe ein Land verloren und ich bin in ein neues Reich hineingekommen. Und von Jesus heisst es, dass er in seiner ganzen Zeit rumgelaufen ist in dem Israel und ein neues Reich verkündet hat. Eine neue Art von Gesellschaft. Ein Land ohne geografische Grenzen. Wir können sagen, ein spirituelles Land oder ein Land, das in den Herzen der Menschen stattfindet. Ausgewandert ist untertrieben. Eigentlich bin ich ein Flüchtling gewesen. Eigentlich bin ich ein Asylant gewesen. Ich bin wirklich neu rausgeflüchtet und habe in einem anderen Land, in einem anderen Reich Asyl gesucht. Und was ich wirklich ganz, ganz spannend finde, es hat kein Asylverfahren gegeben. Ich hatte nie einen Ausweis B oder so. Ich musste Deutsch lernen oder Himmlisch lernen, das würde ich mir sagen und so. Die haben mich von Anfang an gerade reingelassen. Ohne Voraussetzungen. Als ich an den Zoll gekommen bin von diesem Reich, steht dort der Jesus und sagt, Josef, alle administrativen Sachen sind schon erledigt. Und nimm mal schnell die Strafregister führen. Ich nehme das führen. Es ist leer. Er sagt, ich habe alle Schuldscheine, die du noch mit rumschlägst, die sind zahlt, die kannst du wegrühren. 0, plötzlich. Und er sagt, weißt du, das habe ich für dich gemacht. Ich habe das alles für dich erledigt, weil ich will, dass du aus dem Reich der Finsternis ins Reich vom Licht hineinkommst. Ich liebe dich. Ich liebe dich und für das bin ich als Kreuz. Damit du möglichst schnell in das Reich Gottes hineinkommst. Ich habe am gleichen Tag den Pass bekommen. Stell dir mal vor. Am gleichen Tag ist dort hineingestanden, dass ich Bürger bin vom Himmelreich. Dass ich eine neue Identität bekommen habe. Gut, schon nicht so Leute wie im Zeugenschutzprogramm, oder? Oder dann gar niemand mehr kennt. Aber gleich eine neue Identität. Und es ist das passiert, was Jesus mir noch gezeigt hat. Er sagt, hey, du bist so neu in dieser Welt, aber du lebst nicht in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Ganz eigenartige Worte. Die Bibel braucht für den Moment auch ganz verschiedene Worte. Neu heisst, damit das passieren kann, musst du von oben her geboren werden. Oder du musst von Neuem geboren werden. Oder du musst wiedergeboren werden, nochmal geboren werden. Und ich habe gemerkt, es gibt eine neue Familie. Es gibt eine neue Familie. Neue Menschen um mich herum, die mich gestützt haben. Die mich korrigiert haben. Die mich durchgeliebt haben. Die mich ertreibt haben, mich manchmal auch gefeiert haben, wenn ich einen lustigen Witz erzählt habe. Also da ist wirklich etwas passiert und das ist so, wie wenn ein Baby auf die Welt kommt und ein Klapp aufs Füllen und dann schreit. Das war so ein Erlebnis gewesen, oder? Der Grenzübergang, die Grenzüberschreitung, ohne lange Prozess. Ich wollte euch so drei Vers zeigen, wo das ein bisschen beleuchtet, das Auswandern. Da heisst, Jesus Christus hat sein Leben für unsere Sünden gegeben, die ganze Schuld schien. Und das hat er gemacht, um uns aus der gegenwärtigen Welt zu befreien. Auswandern. Wo vom Bösen beherrscht wird. Hast du das gehört? Jesus sagt, die gegenwärtige Welt, und das ist nicht nur die vor 2000 Jahren, sagt, wird vom Bösen beherrscht. Glaubst du das? Ich habe manchmal meine Mühe, weil es uns so extrem gut geht. Ich lese aber im Moment das Geo, das ganze Geo über den Kapitalismus. Und wenn ich sehe, was wir Menschen alles angestellt haben und noch immer anstellen, muss ich sagen, hey, es ist eine böse Welt. Es ist wirklich böse. Und er sagt, hey, ich bin kurz einmal dort draussen befreien. Das ist der Wille von meinem Vater im Himmel gewesen. Ihm gehört die ganze Herrlichkeit. Und sie wandern, wie er so beschrieben, dass einmal einer von den führenden Theologen zu Jesus kommt und die haben da ein Gespräch miteinander. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus einmal, hey, ich sag dir eins, du Theologe. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heisst, ich bin blind für eine Realität. Ich kann es nicht sehen. Und ein bisschen später sagt er, und ich sage dir gerade noch einmal etwas. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich hineinkommen. Also er kann es nicht nur nicht sehen, er kann nicht hineinkommen. Und das ist ein bisschen komisch, durch Wasser und Geist, gell? Dann sagst du, wenn man da zuerst in die Bade oder was, oder duschen, oder? Nein, da geht es um die Taufe. Das heisst, der Grenzübertritt, das Asyl, da geht es, dass Menschen sich taufen lassen und sich zu Jesus stellen. Und das der Heilige Geist ihnen vor davon wohnen. So eigenartig, wie das manchmal mag tönen. Also man muss aus Geist und Wasser geboren werden und dann sagt er am Schluss, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum staun nicht, wenn ich dir sage, du musst von Neuem geboren werden. Also der Teil, dein Reich komme, dein Wille geschehe, mich unter eine neue Regierung stellen, mich unter neue Gesetzmäßigkeiten stellen, mich in eine neue Kultur einleben. Das alles hat dazu gehört, dass in unserer Generation ein Wechsel stattfinden kann. Zum weiteren Punkt herausnehmen, auch im Vater unser heisst es, dass wir Vergebung überkommen und Vergebung sollen gewähren. Das eine ist ganz einfach und das andere ist manchmal ziemlich schwierig. Aber mir gefällt das. Vergebung überkommen und Vergebung weitergeben. Und da hat es wirklich etwas zu tun gegeben. Ich habe gemerkt, in Bezug zu meinen Eltern, es ist darum gegangen, Beziehungen wiederherzustellen. Und ich bin überzeugt, das allermeiste Knatsch, das wir miteinander haben, ist, weil wir entweder selber Schulden von uns laden oder andere an uns schuldig werden. Wenn diese Sachen gelöst werden, da blüht Leben wirklich auf. Vergebung überkommen. Jesus am Zoll hat gesagt, hey, ich habe alles gestrichen, dein Strafregisterauszug, der ist so weiss wie ein Fisch gefallener Schnee. Dir ist vergeben. Ich habe es gesucht, ich habe das auch wollen. Und nachher ist es darum gegangen, dass ich das weitergebe. Und zuallererst an meine Eltern, an meinen Vater, den ich gehasst habe, an meine Mutter, die mich emotional genötigt hat, und ein Haufen andere Leute, meine Geschwister, die ich beklaut habe, und, und. Also wirklich aufräumen. Sachen wieder gut machen, was auch dazu gehört, auch Heilung von inneren Wunden. Ihr wisst alle, wie sich das anfühlt, wenn dich jemand innerlich verletzt. Man kann äußere Plätze haben, aber unser innerer Mensch kann auch sehr, sehr viele Wunden davon tragen, komische Vernarbungen haben. Und das ist etwas, wo Jesus heilen will. Ich habe gemerkt, das braucht es auch, um eine neue Generation zu starten, einen alten Weg verlassen. Das geht nicht, ohne dass du das alte Zeug aufgeräumt hast. Linderung von Schmerz, Heilung von Wunden. Dass am Schluss vielleicht nur noch die Erinnerung an schmerzvolle Erlebnisse da ist. Und die geht vielleicht auch nie weg. Aber die Erinnerung, die tut nicht mehr weh. Sie tut nicht mehr weh. Und im Vater unser selber bringt Jesus das ja auf den Punkt und sagt, hey, wenn er betet, betet so. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ihnen vergeben, die uns schuldig geworden sind. Und nachdem Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden das kurze Gebet vorgestellt hat, doppelt er ganz am Schluss noch an und sagt, hey, einfach wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Aber sorry. Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr Schuld festhalten wollt, wenn ihr nach wie vor nachtragend sein wollt, dann wird euer Vater euch im Himmel auch nicht vergeben. Und ein bisschen später sagt er noch, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Ich habe kürzlich mal so etwas erlebt. Es gibt auch eine andere Stelle, die heisst, wenn du beten willst und du merkst, da gibt es noch einen offenen Konflikt, dann heisst es dort, lass dein Opfer liegen oder geh nicht in den Gottesdienst, übersetzt, oder mach das und das nicht und bring das zuerst in Ordnung. Ich habe letztens etwas ganz Tolles in diese Richtung erlebt. Da würde es weit führen, um das zu erzählen. Aber sie haben mich mega berührt. Man muss es wirklich mega brauchen. Es ist lustig, vorhin bei den Jungen, ich habe gedacht, was hätten die noch zu sagen, wenn du alle mega und cool rausschneiden würdest? Jetzt vor allem ein Kind vorher bei dem Interview, gell? Das war lustig. Okay. Ich habe gemerkt, Vergebung geben, Vergebung gewähren, Vergebung überkommen, hat so viel, und ich sage jetzt ganz bewusst, himmlische Energie freigesetzt, dass ein Leben, eine Ehe, Familie kann neu werden, dass sie kann anders werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, und das ist wirklich nur, was soll ich sagen, das ist der Weg zu einer neuen Generation, um bei dem bleiben, der ist nur ganz, ganz kurz skizziert. Aber das sind ein paar wesentliche Punkte, die ich gefunden habe, und ich muss unbedingt erwähnen. Gegen Schluss vom Vater Unser heisst es, wir sollen beten, erlöse uns von dem Bösen. Wer von euch glaubt an die unsichtbare Welt? Wer glaubt, dass in dieser unsichtbaren Welt Engel und Gott gibt, auf der anderen Seite Satan und Dämonen? Wir sind zwar eine total aufgeklärte Gesellschaft, gell? Aber wenn ich denke, was alles so läuft im spirituellen Bereich, müsste man sagen, wir sind zwar sehr aufgeklärt, aber wir sind auch sehr spirituell. Wir Westler, wir Europäer, wir Schweizer. Unser Verstand sagt vielleicht, das gibt es nicht, das Böse gibt es nicht, böse Geister gibt es auch nicht. Aber das Leben zeigt immer wieder, dass es eben gleich gibt. Und ich glaube, die letzte Zeit, durch ein, zwei Begebenheiten, wieder mal gehört, jetzt vor allem vom Appenzell-Innerrhoden und dort vor allem auch unter den Bauern, dass ganze Geistsachen, Okkultismus und so, dass das nach wie vor sehr verbreitet ist. Und manchmal, es überrascht mich dann einfach immer wieder neu, zu merken, dass so Sachen an vielen Orten eine enorme Realität ist. Und habt ihr gewusst, dass Appenzell-Innerrhoden die grösste Selbstmordrate hat? Es ist nicht unschwer, dann da eine Verbindung herzustellen. Aber erlöse uns, ja von was denn? Von was soll uns Jesus dann erlösen? Zum Beispiel von Zwang? Von Zwang? Ihr wisst, was das ist, oder? Bei ganz banalen Sachen von Bibel ausdrucken. Oder immer in den Spiegel schauen, oder in das Schaufenster, wenn du vorbeigehst. Irgendwelche andere komische Sachen, wenn du das jemandem erzählen würdest, würden die vielleicht denken, du hast einen Vogel. Ja, wahrscheinlich haben wir dann auch einen, gell? Aber Sachen, wo du merkst, du hast nicht Kraft und nicht den Willen und alles, was es braucht, um das nicht mehr zu machen. Jesus macht uns frei von solchen Sachen. Von Sucht sowieso. Irgendwelche Sucht. Und da denke ich bei weitem nicht nur an Drogen, sondern alles, was dich irgendwie gefangen nimmt. Da kann auch das Essen sein. Da können auch Einstellungen sein. Vielleicht für einen Veganer. Das ist zum Beispiel seine Haltung. Aber auch die übermäßigen Fleischesser. Und so sagt wirklich auch dämonische Einflüsse, wo dämonische Einflüsse wirklich ins Leben hineinkommen. Dass vielleicht Leute um dich herum sagen, hey, der und der, die ist wirklich komisch drauf. Man sagt ja vielleicht, das ist nicht mehr normal, oder? Gut, wenn sie irgendwie eine Person psychisch angeknackst ist oder einen komischen Charakter hat. Ich glaube, wir können das manchmal schon unterscheiden. Man sagt, okay, das ist einfach eine gespässige Person. Dann gibt es aber Personen, wo man merkt, das ist wirklich irritierend. Und oft sind dort Geistesmächte dahinter. Und Jesus hat gesagt, hey, betet das, erlöse uns vom Bösen. Und ich habe das in meinem Leben natürlich auf wiederholte, verschiedene Art auch erlebt. Eine so Art von Freiheit. Und ich habe das auch gebraucht, um wirklich können in unsere Vorfahrenlinie hinein, dass es da wie ein Schnitt gibt. Und dass etwas Neues kann entstehen. Die Bibel lässt uns da nicht im Unklaren. Es heisst zum Beispiel, dass Gott uns mit Jesus zusammen lebendig macht oder will machen. Und dann heisst, ihr seid nämlich tot gewesen, tot aufgrund von Verfehlungen und Sünden, die eures frühen Leben bestimmt haben. Dann sagt er, ihr habt euch nach dem Maßstab von dieser Welt gerichtet und dann ward dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also es redet ganz deutlich von einer Geistesmacht. Da steht, wo zwischen Himmel und Erde ihren Sitz hat. Und ist die ganze Menschheit beeinflusst. Und dann sagt er, wir alle haben früher so gelebt. Wir haben uns von unserer Gier leiten lassen, von unserer Natur. Wir haben gemacht, wir haben alles gemacht und durchgezogen, was unsere Selbstsucht uns vor Augen gemalt hat. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Und dann kommt so ein finaler Satz, wo das so die schwierigen Zeilen genial abrundet. Das heisst, aber Gottes Erbarmen ist unbegreiflich gross. Das heisst, auch wenn du Gottes Erbarmen möchtest wissenschaftlich untersuchen, du kannst es nicht. Es ist unbegreiflich, es ist nicht nachvollziehbar. Und nochmal, wir sind aufgrund von unseren Verfehlungen tot gewesen, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich weiss nicht, vielleicht gehört ihr, habt ihr das schon jemand gehört, dass jemand Leute sagen, es ist alles Gnade, es ist alles Gnade. Stimmt das wirklich? Wenn irgendjemand etwas Gutes erlebt hat, frei geworden ist, eine gute Gebetserhörung erlebt hat, es ist alles Gnade, es ist alles Gnade. Denkst du, das ist wirklich so? Ist einfach alles Gnade? Eins ist klar, ohne Gnade geht es nicht. Aber es ist Gnade und unsere Reaktion auf Gnade, die schlussendlich Neues schafft. Es ist unsere Antwort auf Gnade, es sind unsere guten Entscheidungen. So, dass Gnade in unserem Leben immer wieder Raum findet. Es ist immer das Zusammenspiel. Es ist nie einfach nur Gnade. Zum Schluss einfach nochmal, und das ist mir irgendwie auf dem Herz gewesen heute, wenn ich die Hoffnung ins ein oder andere Herz hinein könnte setzen, dass es keine Situation gibt, wo man nicht ausbrechen kann. Niemand muss in so einem Hamsterrad reinbleiben, wie man auf dieser Tafel sehen. Wir sind nicht einfach im Schicksal unterworfen. Das sind wir wirklich nicht. Wir sind im Bild von Gott geschaffen. Ob wir mit Gott zusammen sind oder nicht. Und es ist möglich, aus völlig verfahrenen Situationen, und da möchte ich den Bogen wie weiterspannen, ob jetzt das Familie angeht oder nicht, oder nur dein persönliches Erleben, das spielt überhaupt keine Rolle. Man kann wirklich ausbrechen, man kann wirklich neue Wege gehen. Und da liegt so eine enorme Hoffnung drin. Eine enorme Hoffnung. Wir müssen nicht Opfer von unseren Vorfahrengeschichten sein. Was ich eigentlich sehr gerne machen würde und wirklich Freude hätte, ist, wenn wir die Eltern, die heute da sind, könnten segnen. Ihr müsst nicht. Also ihr müsst auch nicht segnen lassen. Aber wenn ihr möchtet, und auf der einen Seite einfach, um euch ein Stück Ehre, euch spüren lassen, uns anderen ist sehr bewusst, was das heisst, Familie zu sein, Ehe zu sein. Und als Letztes, wenn wir euch alles Gute wünschen für eure Familien, für eure Kinder, für eure Ehen, ja, ich denke, wir machen es einfach so, die Eltern, die da drin sind, oder auch Alleinerziehende, und mit Eltern und Alleinerziehende meine ich wirklich Leute, die noch Kinder daheim haben. Also nicht die ausgelogen sind. Die wirklich noch Kinder daheim haben und dort einen Erziehungsauftrag haben und so. Wenn ihr möchtet, dass wir euch segnen, dann bitte ich euch nachher einfach aufzustehen. Und dass alle anderen, wo dann irgendwie muss noch ein paar geben, die nicht geheiratet sind, dass wir uns einfach aufteilen und sie segnen.